Hast du schon einmal ein verlockendes Angebot bekommen, das zu attraktiv schien, um es auszuschlagen? Irgendwann mal bekommt jeder Mensch so ein Angebot und man ist versucht, es anzunehmen, obwohl man weiß, es ist eigentlich ein fauler Deal. Gerade erfolgreiche Menschen zeichnen sich nicht selten gerade dadurch aus, dass sie solche krummen Deals eingegangen sind und auf dem Schnellweg zur Spitze die eine oder andere verbotene Abkürzung genommen haben. Viele von uns kennen die Tolkien-Trilogie »Der Herr der Ringe«. Ein Bestseller. Da geht es um diesen teuflischen Ring der Macht. Und manch einer hat sich diesen Ring übergestreift. Nur vorübergehend dachte er oder sie, wollte ein bisschen mehr Macht haben. Doch dann gewöhnt man sich dran und allmählich wird die Machtausübung zum Selbstzweck, die Egozentrik zum Lebensprinzip. Jesus zeigt uns einen ganz anderen Weg. In seinem großartigen Roman »Die Brüder Karamasow« da nimmt Dostojewski Bezug auf ein ganz bestimmtes Ereignis aus dem Leben Jesu. Er schreibt, wenn jemals auf Erden ein wirkliches, gewaltiges Wunder vollbracht wurde, dann an jenem Tag, am Tag der drei Versuchungen, schon allein an diesen Fragen, allein schon an dem Wunder, das sie gestellt wurden, ist zu erkennen, dass man es hier nicht mit vergänglicher, menschlicher Vernunft zu tun hat, sondern mit der ewigen und absoluten. Das ist unser Thema heute, unanständige Angebote. Die Versuchung. Dostojewski bezieht sich an dieser Stelle in seinem Buch auf die Versuchung Jesu und darüber wollen wir heute in dieser Botschaft nachdenken. Gerade in der Fastenzeit wird oft über die Versuchung gesprochen, weil sie findet ihre Begründung, ihre biblische Begründung in diesem Ereignis. Deshalb wurde diese Zeit, diese 40 Tage, in den Kirchenkalender aufgenommen, in der Geschichte der Kirche. Es geht zurück auf die Versuchung Jesu. Und deshalb wollen wir heute, wir sind ja in der Fastenzeit, auch über dieses Ereignis damals, das damals in der Wüste geschah, nachdenken. Denn es war genauso wie die Versuchung des ersten Menschenpaares im Garten Eden, ein zentrales Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Manche würden sogar sagen, dort in den sandigen Hügeln von Palästina, da hing das Schicksal der Menschen an einem Faden. Aber die Versuchung Jesu, die ist nicht nur ein Schlüsselereignis im Leben Jesu, die eine wichtige theologische Bedeutung hat, sondern sie ist auch wichtig für uns Menschen in unserer Zeit, weil auch wir heute immer wieder versucht werden. Und wir wollen von Jesus lernen, wie er den Versuchungen des Feindes widerstehen konnte. Die Bibel sagt sogar, dass Versuchungen und Prüfungen für uns notwendig sind, denn sie dienen zu unserem geistlichen Wachstum. Und die Frage ist nur, wie reagiere ich in der Versuchung? Was ist meine Antwort, wenn ich versucht werde? Sehe ich auf Gott und vertraue seiner Führung durch diese Versuchung hindurch? Vertraue ich ihm oder vertraue ich mir selber und erliege der Versuchung? Was ist meine Antwort auf die Probleme und Schwierigkeiten in meinem Leben? Werde ich zornig, wenn ich meine Ziele nicht erreiche? Oder versuche ich, wenn es um meine Bedürfnisse geht, einfach Abkürzungen zu finden? Werde ich ungeduldig, wenn Gott in meinem Leben in einem viel langsameren Schritt arbeitet, als ich mir das wünsche? Oder bin ich geneigt, in Situationen selber die Kontrolle zu übernehmen, ein Stück weit Macht auszuüben? Ist mir die Anerkennung durch die Menschen so wichtig, dass ich bereit bin, auch Wege zu gehen, die nicht dem Wesen Gottes entsprechen? Ich stelle diese Fragen mir persönlich, natürlich auch euch, aber zuallererst auch mir. Was ist meine Antwort, wenn ich von dem Bösen versucht werde? Nun, ich glaube, das Böse, das uns in unserem Leben versucht, ist meistens nicht Satan persönlich, so wie das bei Jesus war, sondern das Böse kann meine alte sündige Natur sein oder vielleicht sogar unsichtbare Geister, die dem Satan, dem großen Verführer dienen, die können uns versuchen zum Bösen. Oder auch das Weltsystem, das Gott ablehnt, aber in dem wir leben, kann genauso versuchlich sein. Haben wir letzten Sonntag gehört. Wie reagieren wir? Wie reagiere ich, wenn das Böse versucht? Nun, Jesus hat uns hier ein Beispiel hinterlassen. Er wurde versucht von dem großen Versucher, von dem furchtbaren und klugen Geist der Selbstvernichtung, wie Dostojewski nennt. Und Jesus hat uns ein Vorbild hinterlassen, wie auch wir diesem Geist widerstehen können. Wenn wir heute also in dieser Predigt uns die Versuchung Jesu anschauen, dann wünsche ich mir, dass wir das unter folgenden Gesichtspunkten tun. Zum einen wollen wir uns bewusst machen, was damals wirklich auf dem Spiel stand. Genesis 3 zeigt uns den tragischen Fall des Menschen. Dort fragte Satan: Wollt ihr sein wie Gott? Bei der Versuchung Jesu lautet die Frage: Kannst du, Jesus, wirklich Mensch sein? Jesus als der zweite Adam sollte zum Erlöser werden und dafür musste er als der perfekte Mensch, der vollkommene Mensch, versucht werden. Und er zeigt uns, wie als vollkommener Mensch der Versuchung nicht nachgibt und nicht sündigt. Zweitens wollen wir uns neu bewusst machen, was über das Wesen teuflischer Versuchung hier enthüllt wird. Offensichtlich ist der Teufel eine Realität. Er hat eine Strategie und er kennt sogar die Bibel ganz gut. Und er will nichts anderes als unsere Beziehung zu Gott stören. Und drittens wollen wir von Jesus lernen, wie auch wir eben in Versuchungen standhaft bleiben können. Lasst uns also den Bericht aus Matthäus Evangelium Kapitel 4, die Verse 1 bis 8 lesen. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Der Bericht von der Versuchung Jesu muss eigentlich von Jesus an seine Jünger weitergegeben worden sein, weil es gab keine Augenzeugen. Matthäus berichtet uns, dass unser Herr vom Geist selbst in die Wüste geführt wurde. Warum führte der Geist Jesus nach seiner Taufe und Bestätigung zum Dienst in die Wüste? Nun, der Text sagt uns, damit er vom Teufel versucht würde. Jesus hat sich also nicht mutwillig irgendwie in die Versuchung begeben, sondern was damals geschah, stand unter der Führung Gottes. Und wir lernen dabei, auch als Christen sollten wir uns nicht aus eigenem Entschluss in eine Situation hineinbegeben, in der wir versucht werden. Und doch führt uns manchmal auch der Geist in Situationen hinein, wo wir vom Bösen versucht werden. Der Versucher ist der Teufel und er wird im Alten und Neuen Testament als sein persönliches Wesen dargestellt. Er ist ein gefallener Engelfürst, der über ein Heer abgefallener Engel gebietet und Menschen als seine Werkzeuge benutzt, bei manchen offensichtlich, andere weniger offensichtlich. Er ist der große Verführer, der Adam und Eva betrog, was ihnen dann den geistlichen und leiblichen Tod als Strafe einbrachte. Aber dabei ist es hier auch wichtig festzuhalten, der Täufer, er ist kein Gegengott und auch kein ebenbürtiger Jesus-Rivale. Auf Griechisch heißt Teufel Diabolos, der Durcheinanderbringer. Einer, der die göttliche Schöpfung versucht zu verfuschen, der ständig Sand ins Getriebe streut, der das Miteinander zerstört, eine destruktive Kraft, ein Virus, eine Schadenssoftware ist der. Und doch muss Satan, so wissen wir das auch aus dem Buch Hiob, wenn er Gottes Kinder versuchen will, zuerst Gott um Erlaubnis fragen. Satan hat Macht, aber er ist nicht allmächtig. Er ist auch nicht allgegenwärtig, sondern er ist Gott unterstellt. Als Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte und schon schwach und hungrig war, da wird er sozusagen in einer letzten Attacke noch einmal mit einer dreifachen Versuchung angegriffen. Und in diesen drei Versuchungen will der Teufel Jesus überreden, unabhängig von Gott zu handeln. Zwei dieser Versuchungen setzen im Grunde genommen bei der Sohnschaft Jesu an. In den Versen 3 und 6 lesen wir immer wieder den Bedingungssatz. Wenn du Gottes Sohn bist, dann... Aber ich glaube ich nicht, dass Satan die Sohnschaft Jesus in Frage stellte, sondern er wollte nichts anderes als Jesus verführen, seine Macht unabhängig vom Vater zu gebrauchen. Schauen wir uns mal die erste Versuchung an. Ich habe sie umschrieben als die Versuchung in Bezug auf physische Bedürfnisse. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine hier Brot werden. So wird der Teufel unabhängig sein wollte und das erste Menschenpaar dazu verführte, unabhängig von Gott zu werden. So soll nun auch der Gottessohn seine Wundermacht unabhängig vom Vater und seinem Plan einsetzen. Und die Versuchung hier ist äußerst subtil. Als Gottessohn hatte er tatsächlich die Macht, Steine in Brot zu verwandeln. Das Hinterhältige an dieser Versuchung war, dass die Tat an sich völlig gerechtfertigt gewesen wäre. Brot ist doch eine gute Gabe. Und Brot zu schaffen für Hungernde, wer sieht darin etwas Böses? Später wird Jesus Tausenden Brot geben. Und doch auf die Einflüsterung Satans einzugehen und seinen Hunger zu stillen, hätte dem Willen des Vaters widersprochen. Auch hier entscheidet nicht das Endprodukt, sondern die Quelle, aus der es stammt. Ist die Quelle böse, dann werden die besten Erzeugnisse zum Tode führen. Zum Beispiel wird uns in der Offenbarung der Gegenchrist oder der Antichrist beschrieben als einer, der für Brot und wirtschaftlichen Aufschwung sorgen wird. Und im Taumel des Materialismus wird er eine Welt berauschen und in den Tod führen. Man könnte also diese Frage des Widersachers folgendermaßen umschreiben. Natürlich kannst du für dich sorgen, Jesus. Der Gedanke, Steine zu schaffen, der kommt doch von dir selbst. Für dich ist das überhaupt kein Problem, aus diesen Steinen Brot zu machen. Außerdem ist es doch eine Zumutung, wie Gott, dein Vater, dich hier behandelt. Du bist sein Sohn und musst hier in der Wüste hungern. Hilf dir selbst, Jesus, sonst hilft dir keiner. Jesus antwortet auf diese Versuchung mit einem Wort Gottes aus 5. Mose 8, Vers 3, in dem Mose das Volk Israel über den rechten Umgang mit dem Manna belehrte, das Gott ihnen geschenkt hatte. Haben wir ja nicht so seit lange auch darüber nachgedacht. Gibt es ja diese Parallelen, die 40 Jahre Israels in der Wüste, die 40 Tage Jesu in der Wüste. Das Manna vom Himmel lag zwar auf dem Boden herum, war aber dennoch eine Prüfung für den Glauben der Israeliten, denn sie mussten sich ganz auf das Wort Gottes verlassen, dass es jeden Tag wieder da sein würde. Wenn es nicht Gottes Willen war, dass sie weiterlebten, wären sie mit Sicherheit gestorben. Daher lebten sie nicht vom Brot allein. In der Wüste, da war Israel total abhängig von der Fürsorge Gottes. Und Jesus will gerade das hier deutlich machen. Leben bedeutet mehr als nur die Befriedigung der physischen Bedürfnisse. Echtes Leben bedeutet, den Willen Gottes zu tun. Leben bedeutet, sich von Gott führen zu lassen. Jesus verzichtet hier auf Selbsthilfe. Und wenn wir die Versuchung Jesu mit Genesis 3 vergleichen, dann können wir sagen, dass damals in der Wüste eine unglaublich wichtige geistliche Entscheidung fiel. Seit dem Sündenfall will der Mensch selbst Erkenntnis und Leben schaffen. Er will bedeutungsvoll, produktiv sein ohne Gott. Jesus aber, der perfekte Mensch, beweist dir, dass es möglich ist, sich völlig der Fürsorge Gottes anzuvertrauen. Und hier siegt in Jesus der zweite Adam über die Versuchung, welche der erste Adam erlegen war. Jesus diskutiert nicht mit dem Satan, er versucht nicht irgendwelche Argumente aufzubringen, sondern er zitiert das Wort Gottes. Er spricht das Wort Gottes in das Chaos der Versuchung hinein. Und damit wird deutlich, Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber ist viel wichtiger als die Befriedigung unserer leiblichen Bedürfnisse. Jesus wurde vom Satan zuerst versucht im Bereich der Grundbedürfnisse. Mach aus diesen Steinen Brot. Wir werden heute oft versucht, uns selber zu ernähren, zu füllen mit Dingen, die wir denken, dass sie lebensnotwendig sind. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der es ja noch genug Brot gibt. Überall gibt es noch die Bäckers und ja, die Supermärkte, wo man das Brot kaufen kann. Aber wir sind versucht, uns an anderen materiellen Dingen zu klammern, von denen wir denken, dass sie absolut lebensnotwendig sind. Ein größeres Haus, ein schnellerer Computer, ein neueres Auto, ein längerer Urlaub, mehr Sicherheit. Materialismus ist die Lebenshaltung in unserer postmodernen Zeit. Der Glaube an die Macht des Geldes und des Besitzes bestimmt unsere westliche Kultur und verschont auch uns Christen nicht. Auch wir können sehr schnell zu Megakonsumenten werden, dem Konsumrausch verfallen. Consumo ergo sum. Wir konsumieren, also sind wir. Und wir können uns heute vieles leisten, von dem unsere Eltern nur geträumt haben. Wir sind zu Konsumenten geworden. Machen wir uns nichts vor. Der Materialismus und das Konsumdenken, die bleiben nicht stehen vor unseren Kirchen und Gemeinden, vor unseren Augen und Köpfen und Herzen. Auch uns Christen fällt es sehr schwer zu verzichten. Wir leben nicht abgeschieden auf irgendeiner Insel, sondern mittendrin in einer hektischen, knallharten Konsumgesellschaft, die uns das Verzichten unheimlich schwer macht. Und wenn ich diese erste Versuchung überdenke, dann glaube ich, dass der Widersacher Gottes großen Erfolg hat, wenn es darum geht, uns zu verführen auf diesem Bereich der irdischen, physischen Bedürfnisse. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist, wird Satan Erfolg haben, wenn er uns verführen will, Brot zu nehmen, dass Gott uns nicht aufgefordert hat zu essen, während wir dabei, ich sage es einfach mal so, das grundlegende Mahl überhaupt, nämlich seinen Willen, ignorieren. Wenn wir Gott und sein Wort kennen, dann wissen wir, dass das Leben nicht von materiellen Gesichtspunkten beschrieben wird. Das Leben laut Bibel wird nach beziehungsorientierten, geistlichen Gesichtspunkten definiert. Gott kennen, für ihn leben, seinem Willen gehorchen, das ist es, was das Leben nach dem Willen Gottes ausmacht. Geschwister, lasst uns dann, wenn der Feind Gottes Fürsorge in Frage stellt, wenn er uns auffordert, unsere Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen, lasst uns dann nicht unabhängig von Gott handeln, sondern der Versuchung widerstehen, indem wir uns an sein Wort halten. Nur so können wir dieser Versuchung widerstehen. Die zweite Versuchung wird uns hier beschrieben in den Versen 5 bis 7. Ich habe sie umschrieben, die Versuchung, Anerkennung bei den Menschen zu finden. Wie Satan Jesus nach Jerusalem auf den Vorsprung dieser Tempelzinne, dieses Tempeldachs führte, bleibt uns verborgen. Die Bibel gibt uns nicht immer Details über die Vorgänge, die in der unsichtbaren Welt geschehen. Aber interessant ist hier, dass bei dieser Versuchung der Teufel selbst das Wort Gottes verwendet. Gott hatte doch verheißen, zum Beispiel im Psalm 91, dass er den Meschiach, den Messias bewahren würde. Und hier sehen wir also, wie der Teufel ein guter Bibelkenner ist. Er ist ein Experte, wenn es darum geht, das Wort Gottes zu missbrauchen. Und seine Aufforderung ist auch dieses Mal sehr, sehr, sehr raffiniert. Wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich hinab. Mit anderen Worten, ist Jesus nicht Gottes Sohn, wird er zerschellen. Ist er aber Gottes Sohn, dann fällt er in die eigensüchtige Demonstration seiner Größe. Wisst ihr, was der Satan hier mit dieser Versuchung eigentlich beabsichtigte? Im Grunde wollte er Jesus verführen, sich als Messias zu zeigen. Spring, Jesus! Spring doch! Hier von der oberen Tempelzinne und flieg, getragen von Engeln in Superman-Manier um dieses Gebäude herum. Beweise ein für alle Mal, was in dir steckt. Mach das Evangelium sinnlich, so erfahrbar, dass es auch für Glaubensskeptiker unwiderstehlich ist. Das Volk am Tempelplatz wird dich sofort als Messias akzeptieren, wenn sie sehen, dass du bei einem solchen Sprung von Engeln getragen sanft am Boden landest und aufsetzt. Sie werden dich anerkennen, applaudieren, akzeptieren. Allerdings wäre das dann die Überzeugung der Augen und nicht des Herzens, des Schauens und nicht des Glaubens gewesen. Es wäre um die Anerkennung bei den Menschen, um die Macht gegangen und nicht mehr um die Schuld des Menschen. Hier wurde also Jesus die Möglichkeit angeboten, Ruhm und Berühmtheit als der verheißene Befreier zu erlangen, ohne nach Golgatha zu gehen. Auch dieser Versuchung widersteht Jesus, indem er die Bibel zitiert, 5. Mose 6, Vers 16, verbietet, Gott auf die Probe zu stellen. Und durch diese Aussage in der Schrift heißt es aber auch, stellt eigentlich Jesus den Zusammenhang der Schrift her gegen das herausgerissene, isolierte Bibelwort. Und indem Jesus bei der Schrift bleibt und nicht zum Beispiel mit Erfahrungen oder mit menschlicher Logik argumentiert, gibt er uns auch wieder mal ein Beispiel dafür, wie wir der Versuchung nur durch Gottes Wort und durch Gottes Kraft widerstehen können. Jesus benutzt im Gegensatz zum Teufel die Schrift im Zusammenhang. Lernen wir von ihm. Eine der häufigsten Versuchungen, mit der uns der Teufel das Leben schwer macht, ist gerade auf diesem Gebiet der Anerkennung bei den Menschen. Wir werden heute nicht versucht, uns vom Kirchturm zu stürzen, um Anerkennung zu finden. Aber die Versuchung ist in einer ganz anderen Form da. Wir sehnen uns so oft nach Akzeptanz bei den Menschen. Wir sehnen uns nach ihrem Beifall. Wir wollen gesehen und geehrt werden. Seht mich doch. Seht meine Begabung. Seht, was ich kann. Und ich glaube, gerade Social Media macht es heute möglich, dass jeder sich präsentieren kann. Und dieser Schrei, diese Sehnsucht nach Anerkennung, die wird auch einmal so deutlich dargestellt, ja? Ist heute alles möglich, über Facebook oder was weiß ich, was gibt's noch? Instagram. Was andere über uns denken, das ist uns nicht egal. Aber wie oft ist das Motiv hinter einer solcher Sehnsucht unsere Selbstsucht, unser Selbstschutz, unser Stolz, unsere Eigenliebe? Als Nachfolger Jesu müssen wir wissen, dass die Welt uns immer hassen wird, weil sie auch Jesus gehasst hat. Das heißt, auf diesem schmalen Weg werden wir immer wieder auf Widerstand stoßen und nicht auf die große Akzeptanz. Wir können dieser Versuchung nach Anerkennung nur widerstehen, wenn wir immer wieder zur Mitte in unser Herz zurückfinden und dort die freundliche, leise Stimme des Geistes Gottes hören, die uns zuspricht. Nicht, was Menschen über dich denken, ist das Wichtigste, sondern was Gott denkt. Du bist sein geliebtes Kind. Du bist von ihm in Christus angenommen und anerkannt. Diese Anerkennung Gottes ist so vollständig und umfassend, dass sie uns von unserem Zwang befreit, gesehen und gelobt und bewundert zu werden. Sie macht uns frei für Christus. Schauen wir uns noch diese dritte Versuchung an. Ich habe sie so umschrieben, die Versuchung, Macht und Herrlichkeit zu erlangen ohne das Kreuz. Satan zeigt Jesus wahrscheinlich in einer Vision alle Reiche dieser Welt und dann fragt er, oder sagt er, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das ist interessant. Nicht die Welt selbst, sondern die Reiche dieser Welt bietet Satan Jesus an. In einem gewissen Sinne hat Satan die Macht über die Reiche dieser Welt. Er ist der Fürst dieser Welt. Und wenn wir die Offenbarung Jesu, die Offenbarung lesen, des Johannes, dann erfahren wir, dass Gott bestimmt hat, so steht es in Offenbarung 11, Vers 15, dass das Reich der Welt einmal unseres Herrn und seines Christus sein wird. Der Satan, der bot also Jesus nur das an, was Jesus auch ohne ihn erhalten sollte. In anderen Worten sagt er also hier, ich kann den Willen Gottes für dich wahrnehmen und dir alle Reiche der Welt schon jetzt geben. Aber was hätte das bedeutet? Das hätte natürlich bedeutet, dass Jesus nicht gekreuzigt worden wäre. Im Grunde sagt Satan hier, erspar dir den Weg zum Kreuz. Diese schreckliche Foltertortur, diese physische und psychische Maximalbelastung. Geh den leichten Weg, den flachen, den breiten und den des geringsten Widerstands. Doch für Jesus gab es keine Abkürzung zum Thron. Zuerst kam für ihn das Kreuz. Nach dem Ratschluss Gottes musste der Herr Jesus leiden, ehe er in seine Herrlichkeit eingehen konnte. Jesus konnte nicht ein legitimes Ziel verfolgen und dabei illegitime Mittel verwenden. Außerdem konnte Jesus unter keinerlei Umständen Satan anbeten, ganz gleich welchen Preis er für seine Weigerung zahlen musste. Und deshalb zitiert der Herr hier 5. Mose 3, Vers 16, um zu zeigen, dass er als Mensch nur Gott allein anbeten und ihm dienen will. Und das dritte Mal widersteht unser Herr der Versuchung, indem er Gottes Wort zitiert. Und er vollbringt als der zweite Adam, was dem ersten nicht gelang, Gott die Treue zu halten. Eines wird auch bei dieser Versuchung ganz klar, Satan ist der Vater der Lüge und wer seinen Weg geht, der gewinnt nicht Herrlichkeit, sondern der verliert sie. Der Widersacher Gottes ist auch heute noch bemüht, auch Kinder Gottes zu verführen, dass sie Gott nicht in allen Situationen treu bleiben. Wie könnte solch eine Versuchung heute aussehen? Ein mangelndes Vertrauen könnte sich zeigen durch ein Streben nach Macht, die uns nicht zusteht. Der Teufel wird uns nicht direkt auffordern, wie es da bei Jesus war, ihn anzubeten. Aber er hat ein absolut vitales Interesse daran, um uns zu beeinflussen, dass uns Dinge wichtig werden, die in unserem Herzen dann den ersten Platz einnehmen. Den Platz, der allein Gott zusteht. Und in dem Augenblick, wenn das geschieht, betreiben wir Götzendienst. Wenn uns unsere Arbeit so wichtig wird, dass wir für Gott überhaupt keine Zeit mehr haben, dann beten wir im Grunde unsere Arbeit an. Wenn unser Status, unsere Habseligkeiten, unsere Familie oder unser Ehepartner und unsere Kinder oder irgendetwas anderes uns im Weg steht, Gott mehr kennenzulernen, ihn als die Nummer eins in unserem Leben zu sehen, dann stimmt etwas mit unseren Prioritäten nicht. Und oft werden wir natürlich auch versucht, den einfachen, leichten Weg zu wählen. Den Weg, der kein Leid und auch kein Widerstand für die Sache Jesu erfordert. Abkürzungen, die sind für uns Menschen sowas von willkommen. Und ich denke, durch diese dritte Versuchung wird uns gerade das hier veranschaulicht, dass der Weg zur Herrlichkeit eben auch durch Leiden führt. Es gibt keine Abkürzung auf dem Weg der Nachfolge. Und es gibt keinen einfachen Weg zu geistlichem Sieg und geistlicher Reife. Diese Versuchung in der Wüste offenbart uns den großen Unterschied zwischen Gottes und Satans Macht. Der Teufel hat die Macht zu verführen, zu blenden, Gehorsam zu erzwingen und zu zerstören. Und die Menschen, die haben viel von dieser Art von Macht gelernt und schöpfen bis heute noch aus dieser Quelle. Denken wir doch nur an die ganzen Kriege. Satans Macht, sie ist äußerlich, zwingend. Gottes Macht im Gegenteil ist innerlich und sie zwingt niemanden. Sie verändert von innen nach außen und sie respektiert die freie Entscheidung des Menschen. Jesus offenbart diese Art von Macht. Und aus menschlicher Sicht erscheint uns das wie Ohnmacht, als er da am Kreuz zwischen Himmel und Erde hing. Sah man nur Ohnmacht. Aber genau dieser Weg, genau dieser Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber, genau diese unglaubliche Erlösung, die wir auch jetzt hier beim Abendmahl wieder gedacht haben und gefeiert haben, war der Weg zu echter, göttlicher, wahrer Macht. Einer Macht, die sich zeigt in der totalen Abhängigkeit von Gott. Und ich wünsche uns, dass wir dann, wenn der Böse uns versucht, in irgendeiner Situation eigenständig Macht auszuüben, dass wir die Kraft haben, so wie Jesus, uns unter die Autorität Gottes zu stellen und nicht einem gottlosen Machtrausch zu verfallen. Meine Lieben, ich glaube, wir alle, alt wie jung, sind den unterschiedlichsten Versuchungen des Bösen ausgesetzt. Ob das Versuchungen sind in Bezug auf irdischen, physischen Bereich, Bezug auf unsere physischen Bedürfnisse oder in Bezug auf Macht oder in Bezug auf Anerkennung bei den Menschen, eines ist sicher. Besonders dann, wenn wir schwach sind, wenn wir in der Wüste sind, ausgehungert, wird der Teufel versuchen, uns aus der Abhängigkeit von Gott herauszufechten. Seine Vorspielung ist uralt. Ist Gott wirklich so gut, wie er das sagt? enthelde dir nicht etwas vor, nimm dein Schicksal doch selber in die Hand. Suche dein Recht, deine Ehre. Stille deinen Machtrausch. Und als der Vater der Lüge wird er sogar isolierte Bibelworte benutzen, um uns zu blenden und uns zu verführen. Möge Gott uns immer wieder mit seinem Geist erfüllen, dass wir in der Stunde der Versuchung dem Bösen widerstehen können. Dass wir uns erinnern an das Wort Gottes und es eben in den einzelnen Versuchungen im Alltag anwenden. Wenn wir auf einem Gebiet unseres Lebens dem Wort Gottes bewusst nicht gehorsam sind, wird Satan immer einen Angriffspunkt haben und uns möglicherweise zu Fall bringen. Ich wünsche uns, meine Lieben, dass wir dann, wenn wir versucht werden, uns an die Versuchung Jesu in der Wüste zu erinnern. Weil Jesus dem Satan widerstand, haben wir heute die Freiheit und wir haben die Kraft. Wenn wir versucht werden, dem Widersacher zu widerstehen. Und es ist mein Gebet, dass Gott uns die Vollmacht schenkt zum Sieg über die Versuchung, auch in dieser kommenden Woche. Und ich bin dankbar und freue mich über die Zusage, die wir haben im Hebräerbrief, wo es heißt, dass wir nicht einen Hohepriester haben, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden sind, doch ohne zu sündigen. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen des Satans ausgesetzt war, wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Lass uns beten. Herr Jesus, wir beten dich an und wir danken dir, dass du als der Gottmensch, aber wir machen uns ganz klar bewusst, als Mensch, als der hundertprozentige Mensch, damals in der Wüste, der Versuchung des Feindes widerstanden hast, Herr. Und du hast uns ein Vorbild hinterlassen. Und wir alle können bezeugen, dass auch wir in unserem Leben ständig versucht werden. Wir hören diese Stimmen, du bist, was du leistest, du bist, was du hast, du bist, was du kannst, du bist, was andere über dich denken. Wir sind versucht, diesen Stimmen nachzugeben, diesen Lügen Gehör zu schenken und wir liegen dann bald auf der Nase und merken, wie das Nachgeben dieser Versuchungen uns wirklich nicht weiterbringen als nur Enttäuschung und Tod. Und so möchte ich dich bitten, Herr, du hast uns eine neue Identität geschenkt, du hast uns befreit, wir sind deine Kinder. Dass wir dann, wenn diese Versuchung an uns herantritt, die Versuchung der Macht, der Anerkennung, die Versuchung, irgendwie bekannt zu sein, bekannt zu werden und zu definieren durch unser Tun und unsere Leistung, Herr, dass wir dann immer wieder zurückfinden zu unserer wahren Identität, dass wir uns erinnern, wer wir eigentlich sind, geliebte Kinder. Und dass wir durch deine Kraft und das Anwenden deines Wortes der Versuchung nicht nachgeben. Ja, das können wir nur durch deine Kraft. Und so bitten wir im Sinne des Vaters unsers, Herr, dass du uns beistehst. Und dass du uns erlöst von dem Bösen. Denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.